Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Markus Pindur.
Man hat den Eindruck, dass der Terroranschlag von Halle eine Zäsur war. Die Tat komme aus der Hölle des Hasses und der Verblendung, schreibt ein Kommentator in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Bluttaten wie in Hanau kämen nicht aus heiterem Himmel. Rechtsterrorismus, das ist unser Thema jetzt im Tacheles-Gespräch. Im Studio begrüßt Sie Markus Pindur. Guten Tag. Bei uns zu Gast ist Heike Kläffner, Journalistin und Buchautorin. Jüngst hat sie den Band Extreme Sicherheit, Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz herausgegeben. Sie beschäftigt sich seit den 90er Jahren mit Rechtsextremismus und sie ist Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Beratungsstellung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Guten Tag, Frau Kläffner.
Hallo und guten Tag.
Haben Sie damit gerechnet, dass es eines Tages so einen fürchterlichen Anschlag geben würde?
Wenn wir uns anschauen, wie dicht aufeinander die jüngsten rechtsterroristischen Attentate erfolgt sind, dann war das tatsächlich zu befürchten. Und schauen Sie, der Mord an Walter Lübcke, dem CDU-Regierungspräsidenten von Kassel, ist ja noch nicht mal ein halbes Jahr her. Da waren die mutmaßlichen Täter langjährige organisierte Neonazis. Dann das fürchterliche antisemitische, rassistische, rechtsterroristische Attentat in Halle an der Saale mit 2 Toten, 50 glücklicherweise Überlebenden, vielen Verletzten. Das ist gerade mal 4 Monate her. Und als dann in der letzten Woche bekannt wurde, dass eben das BKA und der Generalbundesanwalt gegen die sogenannte rechtsterroristische Gruppe S vorgegangen sind, mit mindestens 12 mutmaßlichen Beteiligten, darunter ein Verwaltungsbeamter der Polizei, die hatten geplant, Moscheen anzugreifen. Die wollten den Bürgerkrieg inszenieren. Da hatten wir alle befürchtet, dass das wirklich nicht das letzte Attentat sein würde durch Rechtsterroristen.
Ich möchte jetzt mal auf was anderes zu sprechen kommen. Bei solchen Anschlägen ist zunächst immer viel von den Tätern die Rede und von deren Motiven. Das ist auch wichtig, aber ich möchte jetzt mit Ihnen zunächst über die Opfer rechtsextremer Gewalt reden. In diesem Fall in Hanau waren es Menschen mit Migrationshintergrund. Wer wird in der Regel Opfer rechtsextremer Gewalt? Gibt es da ein Muster?
Also ich würde es anders formulieren. Wissen Sie, die Menschen, die in Hanau erschossen wurden, die sind von hier. Wo sie herkommen, ist sehr unterschiedlich. Oder wo ihre Familien herkommen. Die haben hier gelebt. Die wollten hier eine Zukunft aufbauen, die haben hier eine Ausbildung gemacht. Ihre Familien haben als Kurden hier Schutz vor politischer Verfolgung gesucht. Die haben hier ihre Kinder großgezogen. Das sind Menschen von hier. Und die Unterscheidung zwischen sogenannten Migrationshintergrund und anderen, die sollten wir aufhören, weil das ist die rassistische Unterscheidung, die die Täter machen und die den Tätern die Steilvorlage geben. Wir sollten davon sprechen, dass insbesondere Menschen, die von Tätern wegen ihrer vermeintlichen oder realen Herkunft, wegen ihrer vermeintlichen oder realen Religionszugehörigkeit, wegen ihres politischen Engagements ausgewählt werden, wegen ihrer Behinderung, dass die besonderen Schutz brauchen von uns allen, von der gesamten Gesellschaft.
Also ich wollte damit auch nicht so eine Hierarchie aufstellen, sondern meine Frage zielte darauf, ob solche rechtsextremistischen Gewalttäter besondere Gruppen im Auge haben und die auch Opfer werden. Das können ja ganz unterschiedliche sein.
Genau. Wenn wir uns die Statistiken und die Zahlen sowohl des Bundeskriminalamtes als auch die unabhängigen Zahlen der Opferberatungsstellen anschauen, dann sehen wir, dass in den letzten 5 Jahren überwiegend Menschen aus rassistischen Motiven angegriffen worden sind. weil sie als Geflüchtete, als Frauen mit Kopftüchern, als Menschen mit oder ohne Migrationsgeschichte, Erfahrung in dem Weltbild der Täter rassistisch markiert werden als die anderen. Und wir müssen auch sehen, dass die Feindbestimmung der Täter tatsächlich direkt zurückgeht auf die nationalsozialistische Ideologie.
Tatsächlich, wo knüpfen die denn da genau an?
Die knüpfen an bei
einer... Ist das belegbar?
Ja, das sehen wir in den Äußerungen oder in den Selbstbekenntnissen der Attentäter, sei es im Fall von dem Attentat von Halle-Saale oder auch jetzt in diesem Fall. Offener Rassismus, offener Antisemitismus, das sind im Übrigen auch die gleichen Feindbilder, wie wir sie beim nationalsozialistischen Untergrund gesehen haben, wie wir sie auch beim Rechtsterrorismus der 70er und 80er Jahre gesehen haben. Und wenn wir dann schauen, wen die Nationalsozialisten umgebracht haben, als Feindbilder, als andere markiert haben, dann ist das eine Kontinuitätslinie. Und das darf man ja auch nicht vergessen, die Täter beziehen sich ja positiv auf die Vernichtungsideologie der Nationalsozialisten, verherrlichen die Shoah, verherrlichen den Völkermord an Roma und Sinti.
Sie sind Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Wie können Sie Menschen helfen, die sich an diese Beratungsstellen wenden?
Glücklicherweise muss man sagen, gibt es diese Beratungsstellen inzwischen in allen Bundesländern. In Ostdeutschland gibt es die schon länger, nämlich seit dem furchtbaren rassistischen Mord an Alberto Adriano zur Jahrtausendwende. In Hessen zum Beispiel oder auch in Bayern und in anderen westdeutschen Bundesländern gibt es die seit ungefähr 10 Jahren. Und Menschen, die sich an die Beratungsstellen wenden oder von den Beratungsstellen Hilfe angeboten bekommen, bekommen Hilfestellung unter anderem bei Antragstellungen, aber auch psychosoziale Beratung, werden zu Prozessen begleitet, werden zu Vernehmungen bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft begleitet, weil es eben auch die Erfahrung gibt, dass insbesondere Betroffene von Rassismus auch leider die Erfahrung machen, dass sie allzu oft mitverantwortlich gemacht werden für die Gewalt, die sie erlebt haben, oder dass ihnen mit rassistischen Vorurteilen begegnet wird.
Bei den Behörden, bei der Polizei?
Bei den Behörden, bei der Polizei. Denken Sie an die Erfahrung, die die Angehörigen der Mordopfer des NSU gemacht haben, die quasi über ein Jahrzehnt weg kriminalisiert worden, ihnen, ihren Familien, den Getöteten wurde unterstellt, sie seien Teil von organisierter Kriminalität. Ihre Hinweise darauf, dass die Mörder Neonazis sein müssten, sind ungehört, verhallt. Und jetzt sehen wir zum Glück, muss man sagen, in Hanau ein sehr gutes Zugehen auf die Familien, auf die Angehörigen, unter anderem durch den Opferbeauftragten der Bundesregierung.
Mhm. Dann bleiben wir mal bei diesem Opferbeauftragten. Das ist zurzeit Edgar Franke. Er soll sich um die Opfer und Hinterbliebenen von Terroranschlägen allgemein kümmern. Was kann denn ein solcher Opferbeauftragter leisten?
Also was der Opferbeauftragte, und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Funktion leisten kann, ist, dass er den Angehörigen, den Hinterbliebenen, aber auch den Verletzten staatliche Hilfe anbieten kann und eben auch die Anerkennung von Seiten der Bundesregierung, dass sie Opfer von Rassismus geworden sind, dass der Staat sie schützen und sie unterstützen will. Das ist ein sehr wichtiges Signal.
Dass sie letztlich Teil dieser Gesellschaft sind und dazugehören und eben genauso behandelt werden, wie jeder andere auch behandelt werden will.
Ja, und dass sie hoffentlich, dass Opfer von rassistischer, antisemitischer Gewalt hoffentlich nie wieder die Erfahrungen machen müssen, die die Angehörigen der NSU-Mordopfer und die Verletzten der NSU-Anschläge eben gemacht haben, dass sie kriminalisiert wurden, dass sie wie Gamze Kubaschik und Semir Şimşek, die Töchter von zwei der Mordopfer, gesagt haben, noch nicht einmal ein Gewissensopfer sein durften. Da ist wirklich zu hoffen, dass das nie wieder passiert.
Ist dieser Beauftragte eine effektive Institution? Wir haben ja auch jetzt seit mehreren Jahren Beauftragte für Antisemitismus zum Beispiel. Ist es damit sozusagen getan oder funktioniert das in Ihren Augen in der Praxis erstmal so?
Da gibt es sicherlich unterschiedliche Erfahrungen. Der Opferbeauftragte ist ja auch Beauftragter zum Beispiel für die Überlebenden des Breitscheidplatz-Anschlags.
Und, ein islamistischer Anschlag, ja.
Genau. Und er ist der Beauftragte für die Überlebenden und Verletzten und die Angehörigen des antisemitischen Attentats in Halle. Wichtig scheint mir etwas anderes, dass nämlich auch über so einen Opferbeauftragten eben deutlich gemacht wird, dass der Staat sofort an der Seite der Opfer ist. Wir wissen es von anderen Überlebenden rechtsterroristischer Attentate, zum Beispiel der Opfer des Oktoberfest-Attentats. Ja? Dieses Jahr wird sich das zum 40. Mal jähren. Oder
das war 1980.
Ja, das war 1980.
Aufgeklärt worden.
Genau. Wir wissen, dass diese Opfer quasi 3 Jahrzehnte komplett alleine gelassen wurden. Und erst nach der Selbstenttarnung des NSU hat man auch wieder angefangen, sich aktiv um sie zu kümmern. Ja? Und wir wissen das auch von anderen Opfern der rassistischen Brandanschläge der 1990er Jahre. Die sind auch sehr lange alleine gelassen worden und stigmatisiert worden. Insofern ist ein staatlicher Opferbeauftragter wirklich ein wichtiges Signal. Das andere wichtige Signal ist tatsächlich, dass die Bundesregierung, und zwar unabhängig jetzt von den parteipolitischen Zusammensetzungen der Bundesregierung, seit eben fast 2 Jahrzehnten mit den unabhängigen Opferberatungsstellen als Teil der Programme für Demokratie gegen Rechtsextremismus dafür sorgt, dass es eine nicht staatliches Beratungs- und Unterstützungsangebot gibt. Und für viele Menschen, die aus was für Gründen auch immer schlechte Erfahrungen oder Vorerfahrungen gemacht haben, beispielsweise mit Polizei, ist es wichtig, auch nicht staatliche Ansprechpartner zu haben.
Also ein sogenanntes niederschwelliges Angebot zur Verfügung zu stellen.
Genau.
Gibt es etwas, was die Opfer rechtsextremer oder sagen wir überhaupt dieser extremistischen Gewalt unterscheidet von den Opfern in Anführungsstrichen normaler Kriminalität?
Ja, und zwar, dass Opfer von rassistischer, antisemitischer und auch rechtsextremer Gewalt werden als Individuen angegriffen, aber sie werden auch als Teil einer Gruppe angegriffen, die in den Augen der Täter weniger wert ist, politisch bekämpft werden soll, vernichtet werden soll. Es handelt sich um sogenannte Botschaftstaten, mit denen Angst und Schrecken verbreitet werden sollen. Und deswegen ist es auch so wichtig, präzise zu benennen, warum jemand angegriffen wurde, was das Motiv der Täter ist. Weil die Opfer, die Betroffenen, die wissen das. Ihre Freunde und Freundinnen wissen das auch. Und wir alle müssen darüber sprechen. Nur dann können wir auch wirklich A, solidarisch sein und B, aber auch effektiv rechte Gewalt bekämpfen.
Wir haben angefangen damit, dass wir gesagt haben, über die Täter wird sehr viel und sehr schnell berichtet auch. Es gab jetzt das Beispiel, dass die Bild-Zeitung, die praktisch die ganze Seite 1 diesem Täter gewidmet hatte, was heftig kritisiert wurde vom Vorsitzenden des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Sehen Sie das ähnlich wie dieser Kriminalbeamte?
Auf jeden Fall. Und zwar noch aus einem anderen Grund. Ibrahim Aslan, der den rassistischen Brandanschlag 1992 in Mölln überlebt hat, der sagt immer, und ich finde sehr zu Recht, wir müssen in den Schulen, in den Medien die Namen der Opfer verankern und nicht die Namen der Täter. Wenn der in Schulklassen kommt oder wenn ich mit meinen Studierenden beispielsweise rede, dann wissen immer sofort alle, wer Beate Zschäpe ist, Uwe Mundlos beispielsweise. Und so wird es jetzt mit den Attentätern von Hanau und Halle auch sein. Aber Namen wie Gökhan Gültekin, Ferhat Ünver, Hamza Kurtovic, Mercedes Kirpatsch, die Opfer, einige der Opfer von Hanau, die müssen wir kennen und auf deren Familien müssen wir zugehen.
Sie hören die Sendung Tacheles im Deutschlandfunk Kultur. Unser Thema heute: Rechtsterrorismus, Opfer, Täter, Gegenstrategien. Bei uns zu Gast die Rechtsextremismus-Expertin Heike Kleffner. Frau Kleffner, kommen wir jetzt zu den Tätern, solche Täter wie der von Hanau und der von Halle ja auch, sind ja ein Albtraum für die Ermittlungsbehörden und die Sicherheitsbehörden, weil die im Vorfeld so schwer zu identifizieren und zu enttarnen sind. Wie kann man dem begegnen?
Ich glaube, wir müssen uns wirklich nochmal sehr präzise darüber unterhalten, mit welchen Tätergruppen und potenziellen Tätergruppen wir es hier zu tun haben, ja. Und ich würde da sagen, schauen wir uns erstmal die mutmaßlichen Täter, Tatbeteiligten im Fall von Walter Lübcke an. Ja? Aktive Neonazis, und zwar seit 20 Jahren eine lückenlose Gewaltgeschichte, vielfach mit Gewalttaten aufgefallen, dann zuletzt bei AfD-Aufmärschen in Chemnitz 2018 aufgefallen, an die AfD gespendet und eben Mitglieder von Schützenvereinen. Das sind Täter oder mutmaßliche Täter, muss man ja sagen. Da ist es überhaupt nicht erklärlich, wenn der Verfassungsschutz und oder die Ermittlungsbehörden sagen, die hätten sie nicht auf dem Schirm gehabt. Da stellt sich zu Recht die Frage, was soll damit eigentlich bezweckt werden, zu behaupten, man hätte die nicht gesehen. Dann gucken wir uns eine Tätergruppe an, aus der Stefan B. kommt, der Attentäter von Halle, der in einer Gegend, in einer Region aufgewachsen ist, groß geworden ist, in Sachsen-Anhalt, in der es seit der Wende tatsächlich immer wieder zu rechten Gewalttaten gekommen ist, zu rassistischen Gewalttaten, wo es eine Normalität von Antisemitismus, von offenem Rassismus auch gibt. Also gibt es natürlich auch Leute, die dagegen sind, aber es gibt auch eine Normalität und eine zunehmende Normalisierung von offenem Rassismus, von offenem Antisemitismus und wenig Interaktionen, ja, wo gesagt wird, nee, das ist hier jetzt wirklich nicht okay und jetzt ist hier Schluss. Und natürlich die Tatsache, dass der sich als Teil von einer weltweiten Bewegung der extremen Rechten versteht, die deutlich und offensiv sagen, uns geht es um White Supremacy, also weiße Vorherrschaft, und zwar mit allen Mitteln. So rum kann man auch nicht mehr von Einzeltätern reden, weil also, die Täter sich selbst in einer extrem rechten Bewegung verorten.
Ja, also auf, jetzt mal im Klartext gesprochen, im Zeitalter des Internet gibt es keine Einzeltäter mehr. Aber für die Ermittlungsbehörden ist das trotzdem ein Problem, weil dieser junge Mann war ja sozial ziemlich isoliert, genau auch wie der Täter von Hanau. Man hat es also nicht so richtig, hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen, wie man so schön sagt. Seine Radikalisierung fand eben vor dem Bildschirm statt. Und es ist relativ schwierig, diesen Tätern dann auf die Spur zu kommen. Das stellt doch ein Problem dar.
Die spannende Frage ist, wie definieren wir sozial isoliert? Ja? Also beide, im Fall von Hanau und auch im Fall von Halle, oder zumindest im Fall von Hanau und im Fall von Walter Lübcke, sehen wir, dass sozusagen die Mitgliedschaft in Schützenvereinen, ja, und das ist ja nicht unbedingt, spricht ja nicht unbedingt für eine soziale Isolation, was selbstverständlich ist. Und das andere, und ich glaube, das ist aber viel wichtiger, es gibt ja Hinweise darauf, dass sowohl der Attentäter von Hanau als offensichtlich auch sein Vater sich an die Sicherheitsbehörden schon im Vorfeld gewandt haben. Und jetzt wissen wir den konkreten Inhalt natürlich nicht. Und wir wissen aus Erfahrung, dass die Behörden viele solcher Briefe kriegen. Trotzdem, glaube ich, muss da drauf auf jeden Fall schneller und sensibler reagiert werden.
Reichen da 300 Beamte mehr beim Bundesverfassungsschutz?
Also, um es mal klarzustellen, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist nicht für Strafverfolgung zuständig. Die, also, klar, wenn logisch, man die Ermittlungsbehörden, also das BKA und auch die Landeskriminalämter mit mehr Personal ausstatten würde, wenn man in allen Bundesländern Schwerpunktstaatsanwaltschaften zu rassistischer Gewalt, zu rechtsterroristischer und rechtsextremer Gewalt einrichten würde, bisher ist das ja leider nicht der Fall, dann würde ich sagen, das wäre der richtige Schritt. Wir haben beim Bundesamt für Verfassungsschutz, das muss man ja klar sagen, 8 Jahre lang Stillstand gehabt oder Verharmlosung rechter Gewalt.
Also in den Verfassungsschutzberichten kam das sehr prominent vor, das muss man mal sagen.
Naja,
man stellt sich gewisse Fragen angesichts der jetzigen Aktivitäten des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen. Das ist richtig, das tun sicher viele.
Ja.
Aber die Szene war unter Beobachtung.
Ich glaube, dass...
Wo sehen Sie die Defizite? So.
Ich würde die Defizite darin sehen, dass man immer noch unterschätzt hat, dass die extreme Rechte tatsächlich nicht nur Waffen hortet, weil sie waffenaffin ist, sondern die wollen damit Menschen umbringen. Die wollen einen anderen Staat, die wollen eine andere Gesellschaft und sie wollen die offene demokratische Gesellschaft, wie wir sie kennen, abschaffen. Denn Ziel ist die Inszenierung eines sogenannten Bürgerkriegs, damit die demokratische Grundordnung ausgehebelt wird und dann nach dem Führerprinzip ein autoritärer Staat errichtet wird.
Den Sicherheitsbehörden, um auf diese Gewaltbereitschaft zu sprechen zu kommen, bereitet Sorge, dass der Anteil eben, wie Sie das schon sagten, gewaltbereiter Rechtsextremer am gesamten rechtsextremistischen Spektrum zunehme. Da sieht man derzeit ungefähr 13.000 Personen. Das hört sich, wenn man unsere Bevölkerung in Rechnung stellt, nicht besonders viel an. Aber der Schaden, der von 13.000, ich sag mal, ich will nicht Tätern sagen, aber mutmaßlichen oder vielleicht Gewalt, nennen wir sie einfach nur Gewaltbereiten, ausgehen kann, der ist ja schon enorm. Wie erklären Sie sich diesen Vormarsch der Gewaltbereitschaft in der rechtsextremistischen Szene?
Also es gibt zwei Faktoren. Wir dürfen uns, glaube ich, nicht nur auf Zahlen fixieren. Ja. Das, was wir und auch das BKA festgestellt hat in den letzten Jahren, ist, dass wir täglich sehen, dass Menschen aus rassistischen, aus rechten Tatmotiven angegriffen werden. Und dabei handelt es sich nicht alleine um organisierte Neonazis im klassischen Sinn, sondern es sind oft rassistische Gelegenheitstäter. Ja? Die treffende Person mit schwarzer Hautfarbe, schwarze Deutsche und ergreifen die Gelegenheit im Supermarkt, im öffentlichen Raum, in der Straßenbahn, diese Menschen, wenn sie sie treffen, mit Gewalt anzugreifen. Die sogenannten Gelegenheitstäter sind mindestens so gefährlich wie organisierte Neonazis. Das, was wir auch sehen, ist, dass im Moment die Vorstellung bei vielen der organisierten und aber auch des sympathisierenden Resonanzraums, würde ich es mal nennen, da ist, weil es auch im Parlament einen Resonanzraum gibt und Stichwortgeber, man sei dann doch kurz vor dem Tag X, kurz vor der Machtergreifung, und da hilft man halt mal schnell nach, indem man zuschlägt. Mhm. Und der Zeitpunkt des Zuschlagens, den bestimmen die einzelnen Gruppen, die einzelnen Tatbeteiligten eben selber. Da gibt es keinen großen Führer, der das bestimmt, sondern das machen die selbst.
Bevor wir auf den politischen Resonanzboden, wie Sie es genannt haben, zu sprechen kommen, möchte ich noch mal eine Frage klären, die vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen von Interesse ist. Sie sagten, dass diese Gelegenheitsrassisten einfach die Chance ergreifen, wo sie sehen, dass es sich lohnen könnte und dass sie ungestraft davon kommen können. Nicht jeder ist ein Held. Nicht jeder kann physisch dazwischen gehen. Was mache ich im Alltag, wenn ich mit einer solchen Situation konfrontiert werde und ich sehe, da wird jemand rassistisch angegangen?
Zum Glück, und das sehen wir tatsächlich inzwischen auch häufig oder häufiger, kann jeder 110 wählen, kann jeder andere dazu auffordern, gemeinsam einzugreifen, sich schützend an die Seite des Opfers zu stellen. Und wirklich jeder kann sich auch hinterher als Zeugin oder Zeuge zur Verfügung stellen. Und wir wissen auch von Überlebenden schwerster Gewalttaten, für die macht es einen zentralen Unterschied, ob jemand geholfen hat oder nicht. Weil wenn niemand hilft, dann bedeutet es, alle unterstützen den Täter, alle sind an der Seite des Täters. Wenn jemand hilft, dann werde ich als Mensch, als hilfebedürftiger Mensch gesehen.
Also es bedarf gar nicht großen Mutes in solchen Situationen. Es bedarf nur eines wachen Verstandes und eines beherzten Zutuns. Einfach die Polizei zu rufen zunächst einmal.
Genau.
Einfach zu sagen, tun Sie das nicht, bitte. Helfen Sie mir. So in der Art und Weise.
Genau. Und zum Glück gibt es viele Menschen, die inzwischen beherzt eingreifen. Bei Rassismus, bei Antisemitismus. Und das finde ich auch sehr wichtig. Wir wissen es aus der Erfahrung mit Leuten, die aus Neonazi-Gruppen ausgestiegen sind. Je mehr wir widersprechen als Demokratinnen, desto mehr machen wir deutlich, wir sind viele, wir sind die Mehrheit und wir überlassen der extremen Rechten eben nicht den Raum.
Wir sprachen vom politischen Resonanzboden, wie Sie es genannt haben. Fast alle Kommentatoren haben der AfD eine Mitverantwortung für die Vergiftung des Klimas und für dieses, gewaltbereite Klima mitgegeben. Wie sehen Sie das?
Absolut. Richtig. Also, und ich meine, da kann man jetzt auch Annegret Kramp-Karrenbauer zitieren, ehrlich gesagt. Nach dem Mord an Walter Lübcke war sie total klar, weil sie gesagt hat, wer Walter Lübcke vor Augen hat, darf als Christdemokrat niemals mit der AfD zusammen stimmen, niemals mit der AfD zusammen politische Initiativen machen. Und wenn wissen Sie, man muss nur in das Buch von 2018 von Björn Höcke schauen, der da von einem Volkstod durch Bevölkerungsaustauschphase, der da ganz klar mit groß angelegten Remigrationsprojekten droht, ja, mit einer Politik der Wohltemperierten.
Remigration, eigentlich Deportation.
Klar. Oder einer Politik der wohltemperierten Grausamkeit.
Vielen Dank. Sie hörten die Sendung Tacheles im Deutschlandfunk Kultur. Unser Thema Rechtsterrorismus. Bei uns zu Gast die Publizistin und Rechtsextremismus-Expertin Heike Kläffner.